SRF 2 Kultur.
Feld geworden ist, wo bestimmte Interessengruppen Wert darauf legen, immer mehr Menschen für psychisch krank zu erklären, weil sie daran verdienen.
Wie kommt Michael Mari zu diesem harten Urteil? Dazu ist er zu Gast in Kontext. Am Mikrofon Angelika Schett. Internetsucht, Sexsucht, Fresssucht, Liebessucht, Spielsucht, Fernsehsucht, Kaufsucht, Arbeitssucht und so weiter. Nur schon die Liste der Süchte ist ellenlang. Immer mehr Diagnosen pflastern unseren Weg, immer mehr Menschen werden seelisch krankgeschrieben. Was unserem Seelenheil überhaupt nicht zuträglich ist, so Michael Mari, Autor und erfahrener Paar- und Individualberater.
Also die Medizin beruht ja da auf der Unterscheidung krank und gesund. Und da kann man relativ klar festlegen, wann jemand krank ist und wann jemand gesund ist. Aber die Psychotherapie hat diese Unterscheidung nicht. Das heißt, die Psychotherapie befasst sich mit nicht klassifizierbaren Dingen, mit vagen Dingen. Sie können nicht zwei gleiche Psychen aufweisen. Selbst wenn Sie und Ihre Geschwister in der gleichen Familie aufgewachsen sind, so weisen Sie doch psychisch ganz unterschiedliche Strukturen, Reaktionsweisen, Verarbeitungsmechanismen von schwierigen Lebenssituationen auf. Das heißt, man kann in der Psychotherapie eben nicht vorgehen, klassifizierend wie in der Medizin, sondern man muss sich auf den einzelnen Menschen einstellen. Seit die Psychotherapie dem Gesundheitssystem untergeordnet ist, wird sie aber gezwungen, sich wie die Medizin zu gebärden. Das heißt, sie wird gezwungen, Diagnosen aufzustellen, ein Theoriesystem zu entwickeln, Behandlungspläne aufzustellen, Richtlinien aufzustellen. Und so begegnet man dem Individuellen technisch, als wenn es sich um den Produktionsprozess von Glück, von psychischer Gesundheit, von Ausgeglichenheit handelt würde. Aber das funktioniert eben nicht. Die Psychotherapie gibt es, weil es Spezialisten für den Umgang mit den nicht greifbaren Dingen braucht.
Seit 150 Jahren, so schreiben Sie auch in Ihrem Buch, erst gibt es Psychotherapie, so wie wir sie kennen, und immer mehr wird sie gebraucht. Und Sie konstatieren ja vielleicht, gerade weil sie eine Disziplin ist, die mit den vagen Angelegenheiten des Menschen, also nicht so konkretistisch vorgeht, macht sonst keiner mehr.
Die Welt ist inzwischen ungeheuer individualisiert worden. Es gibt kein Leben mehr, das man nach Modell leben kann. Also nur weil der Vater mal Schreiner war, Großvater war Schreiner, der nächste wird Schreiner und man weiß, wie man als Schreiner zu leben und sich zu verhalten hat. So ist die Welt heute nicht mehr. Es gibt Millionen möglicher Lebensentwürfe und das ist eben eine schwierige Angelegenheit für den Einzelnen. Das heißt, er muss sich immer wieder an sich selbst orientieren. Er hat kaum noch Vorgaben, nach denen er sich richten kann. Und die Art und Weise, in der die Menschen dann, die Individuen, ihre Richtung finden, ihr Leben organisieren, geschieht viel über psychische Probleme. Das heißt, man nimmt sich etwas vor, man glaubt, man ist jemand Bestimmtes und dann passiert einem Problem und dadurch geschieht dann eine Kurskorrektur, wenn Sie wollen. Insofern ist also Probleme, psychische Probleme zu haben, nicht nur was ganz Normales, sondern auch was Unvermeidbares, aber auf gar keinen Fall etwas Krankwertes.
Sie siedeln ja viele Probleme im sogenannten Graubereich an.
Genau, das ist der Graubereich der ganz normalen psychischen Probleme. Man verliert die Arbeit, man verliert die Lebenslust. Burnout ist ein großer Begriff. Man hat sich überstrapaziert, man hat zu viel auf sich geladen. Und dann ist sowas wie ein Burnout eigentlich keine Krankheit, sondern eine ganz gesunde Reaktion. Denn man setzt sich quasi innerlich erstmal hin, verweigert die Weiterarbeit, die Mitarbeit und orientiert sich dann im Leben neu. Daraus jetzt eine Ziffer zu machen und zu sagen, dieser Mensch ist psychisch krank, der muss von Spezialisten behandelt werden, die ihm dann schon zeigen, wie er seine Psyche wieder aufzubauen hat. Das funktioniert halt nur in diesem System, in diesem Monopolsystem, seit die Psychotherapie staatlich reglementiert wird und seit es eben Interessengruppen gibt, die ein großes Interesse daran haben, dass es viel psychisch Kranke gibt. Eine dieser Interessengruppen ist natürlich im Hintergrund immer die Pharmaindustrie. Und wenn man sich die Verschreibungsraten von Medikamenten, Psychopharmaka anguckt und die Vermarktungstricks, das heißt, wie auch Marketingorganisationen und PR-Organisationen eingesetzt werden, um neue psychische Krankheiten unterm Volk bekannt zu machen und akzeptabel zu machen, sodass die Leute irgendwann bereit sind, sich behandeln zu lassen oder die entsprechenden Pillen zu schlucken, dann weiß man, was da im Gange ist. Wir kennen das aus der Medizin und jetzt wird die Psychotherapie auch von diesen Interessengruppen beobachtet und schleichend wird der Klient, ich nenne die Menschen, die zum Psychologen oder zum Therapeuten gehen, ja nicht Patienten, weil ich nicht glaube, dass man sie behandeln muss, außer sie hätten eine extrem starke psychische Störung. So, man muss sie begleiten durch schwierige Lebensphasen. Dafür brauche ich aber keine Diagnosen.
Gut, also nehmen wir mal die Depression. Da sagen ja die einen, also mal auf der Mediziner- und Psychiaterseite, es handle sich um eine Stoffwechselstörung im Gehirn, eine organische Krankheit, die muss man medikamentös behandeln. Und jetzt wären dann beim Psychotherapeuten eher die vagen Zusammenhänge gefragt. Und was wir ja heute eigentlich feststellen, ist, dass das eine nicht ohne das andere häufig auskommt.
Allein schon der Begriff Depression ist ja problematisch, weil es gibt die Depression nicht. Die Depression ist ein Sammelbegriff für wahrscheinlich ein Dutzend verschiedene psychische Zustände. Man könnte auch wahrscheinlich zwei Dutzend verschiedene psychische Zustände unterscheiden, was alles unter diesem Begriff Depression gefördert wird. Und natürlich ist jeder psychische Zustand von bestimmten hirnorganischen und körperlichen und hormonellen Prozessen begleitet. Das heißt aber nicht, dass er dadurch verursacht ist. Wenn Sie Ihren Lebenspartner verlieren, der hat Sie verlassen oder Ihr Ehemann ist gestorben, dann reagieren Sie mit Trauer, aber das ist ein psychischer Mechanismus. Dass dann entsprechende Hormonausschüttungen passieren, ist ja ganz normal. Man kann aber dann nicht hingehen und sagen, diese Trauer ist durch die Hormone verursacht und deshalb müssen wir Medikamente geben, dass die weggeht. Weil dann passiert natürlich genau etwas Fatales. Das heißt, dass die Menschen unfähig werden zu trauern. Und im Extrem landet diese Entwicklung dann dahin, dass man sich in Hirnschrittmacher irgendwann einsetzen lässt. Und dann kann man morgens an so einem kleinen Computer programmieren, von wie viel bis wie viel Uhr man Glück empfinden will und von wie viel bis wie viel Uhr man vielleicht 5 Sekunden Trauer erleben will. Und das ist jetzt kein Scherz, was ich sage. Diese Hirnschrittmacher werden schon eingesetzt, um im Moment sehr schwer psychisch gestörte Menschen zu behandeln. Und das mag ja einem Zwangskranken zum Beispiel helfen. Aber wenn das dann mal funktioniert, dann wird das natürlich ausgeweitet. Und das ist die Gefahr in diesem ganzen Prozess. Dass wir quasi mit unserem psychischen Problem behandelt werden, als würden wir nicht nach Richtlinie 17, 18 uns entwickeln. Es werden uns Diagnosen aufgesetzt und dann aber auch schon Behandlungsleitlinien entworfen, nach denen vorgegangen wird. Und in sehr vielen dieser Behandlungsleitlinien steht dann am Ende die medikamentöse Behandlung.
Aber man muss ja auch dazu sagen, es gibt Depressionen, die von den Betroffenen als wie aus heiterem Himmel empfunden werden. Also es fällt sie an, es gibt keinen Trauerfall oder etwas, was so nachvollziehbar wäre. Und es war lange Zeit eigentlich doch so, dass die Menschen dann gefunden haben, wir sind froh, dass die Depression als Krankheit wahrgenommen wird, wie ein Beinbruch, entsprechend ernst genommen und entsprechend behandelt, also wie in der Medizin.
In jeder Gesellschaft gibt es so zwischen 4-6% psychisch schwer gestörter Menschen, wo man sagen kann, jawohl, die können vielleicht ihr Leben nicht mehr organisieren, die müssen eigentlich behandelt werden, auch gern mit Psychopharmaka. Ich nenne das ja den Schwarzbereich, wo man sagen kann, ziemlich eindeutig psychisch krank. Nur was jetzt passiert ist, dass die Psychotherapie sich in den Graubereich hinein ausdehnt und den erobert. Und plötzlich sehen wir, dass Kinder massenweise Ritalin verschrieben kriegen. Wir sehen, dass Kinder mit Diagnosen versehen werden, die, bevor es möglich war, so viel in diesem Bereich zu verdienen, einfach völlig uninteressant waren. Also die bipolare Störung zum Beispiel. Plötzlich haben schon 3-Jährige bipolare Störungen. Das können sie bei Kindern gar nicht diagnostizieren. Aber wenn es ihnen gelingt, die Diagnose durchzusetzen, dann können sie auch gern als Psychiater oder als Arzt die entsprechenden Pillen verschreiben. Und das kennen wir ja alles aus dem Medizinbereich. Das heißt, das Fatale ist, man zwingt die Psychotherapie, sich zu gebärden, als wäre sie eine Medizin. Aber sie ist keine, sie ist ja nicht mal wissenschaftlich.
Da würden Ihnen jetzt manche Psychotherapeuten an die Gurgel und sagen, gerade weil wir Techniken oder Methoden, Psychoanalyse, Verhaltenstherapie zum Beispiel, weil wir das haben, sind die Klienten oder Patienten, wie man es sehen möchte, auch nicht mehr genötigt, sich irgendwelchen Scharlatan anzuvertrauen, die so dies und das machen. Sondern da gibt es was Messbares, wie in der Medizin. Damit ist es kontrollierbarer und so weiter.
Das ist ja natürlich ein Märchen, dass es da in der Psyche irgendetwas besonders Messbares gibt. Selbst diese bildgebenden Verfahren, die heute so hochgehalten werden, das ist ja doch in Wirklichkeit ein Stochern im Dunkeln. Es hat das Gehirn und vor allem aufgrund bildgebender Verfahren noch niemand durchblickt. Und je mehr man sich damit befasst, je mehr erkennt man, was für ein komplexes und undurchdringliches Gebilde dieses Gehirn ist. Dass zum Beispiel bei einem Gefühl nicht eine Areal, sondern 5, 6, 7 Areale beteiligt sind und beim unterschiedlichen Menschen auch auf unterschiedliche Weise. Das wird gern so dargestellt, als wäre das wissenschaftlich. Aber Sie können in der Psychotherapie nicht wissenschaftlich vorgehen, weil Sie können zum Beispiel nicht sagen, wenn ich diese und jene Intervention bei einem Klienten tätige. Man spricht ja von Intervention, obwohl man ja in die Psyche gar nicht eingreifen kann. Sie können nur mit dem Hammer in die Psyche eingreifen, indem sie jemanden auf den Schädel hauen, oder medikamentös. Ansonsten können sie ja nur kommunikative Angebote machen. Sie können dem Menschen etwas sagen oder sich auf eine bestimmte Weise gegenüber verhalten. Dann sind sie aber darauf angewiesen, wie er reagiert. Und sie können nicht bei zwei Menschen voraussagen, genau wie sie reagieren. Der eine wird anders reagieren als der andere, weil er die Dinge psychisch anders deutet und weil er andere Dinge gelernt hat, andere Reaktionsmechanismen gelernt hat. Das heißt, diese Unterscheidung, die die Wissenschaft ja hat, wahr und unwahr, die ist in der Psychotherapie nicht sinnvoll. Wenn ich sage, einen Stein halte ich hoch und lass ihn los, dann fällt er. Das ist ziemlich wahr. Da wird kaum einer dran zweifeln, zumindest auf der Erde nicht. Im Weltall wäre es was anderes. Aber sie können nicht intervenieren in die Psyche und sagen, wenn ich das und das tue, reagiert der Mensch so und so. Das heißt, Psychotherapie ist eine ganz individuelle Begleitung. Das ist ein Kommunikationsangebot eines Menschen an einen anderen Menschen. Und die beiden schaffen dann ein bestimmtes Sinnsystem, innerhalb dem ganz bestimmte Deutungen entstehen. Und wenn man dann eben andere Deutungen entwickelt, dann löst sich auch ein Problem. Der ganze Krankheitsbegriff macht in diesem Graubereich gar keinen Sinn. Aber der Graubereich wird immer weiter ausgedehnt.
Ja, das ist ja auch Ihr Vorwurf, Michael Mari, zu Gast heute in Kontext, anlässlich des Buches Ab auf die Couch, wie Psychotherapeuten immer neue Krankheiten erfinden und immer weniger Hilfe leisten. Sie machen ja den Vorwurf, die heutige Psychotherapie produziere massenhaft psychisch Kranke und psychische Störungen würden nicht mehr als normale Reaktionen gesehen. Das würde ja irgendwie auch unterstellen, dass wir plus minus alle unsere psychischen Störungen haben. Mit dieser Inflation von Diagnosen und was es alles sein könnte, zunehmend das Gefühl haben, wir seien behandlungsbedürftig.
Schauen Sie sich doch nun mal die neuen Diagnosen an, die jetzt gerade herausgekommen sind in dem amerikanischen Diagnosemanual. Da ist zum Beispiel die Stimmungsregulationsstörung. Ja, um Gottes Willen, was soll das denn sein? Wenn ich öfter mal schlecht gelaunt bin, muss ich dann schon zum Psychotherapeuten, habe ich eine Stimmungsregulationsstörung. Es gibt jede Menge dieser abstrusen, eigentlich nicht definierbaren Diagnosen und Sie können immer eine Diagnose aus dem Hut ziehen, um jemanden zu behandeln. Die Psychotherapeuten haben Wartelisten von einem halben Jahr, die haben einen sicheren Job jetzt. Die werden natürlich den Teufel tun und sich dagegen wehren, obwohl die von diesem Diagnosesystem selber ja gequält sind. Das ist ja eine furchtbare Mühe, Diagnosen für jemanden zu entwerfen, auch noch die ganze Behandlung zu dokumentieren. Nur, wir sind ja erst am Anfang einer Entwicklung, man muss sich das so vorstellen. Es gibt Ausschüsse, die entwerfen die Diagnosen. Dann gibt es andere Ausschüsse, die entwerfen aufgrund dieser Diagnosen Behandlungsrichtlinien. Das heißt, die Psychotherapie wird auch immer mehr dann gezwungen, nach diesen Manualen vorzugehen. Wenn Sie jetzt eine Diabetes haben, dann macht das Sinn, dass man ein Manual anwendet und sagt, messen Sie Blutzucker hier und da und wenn es so viel Prozent ist, machen Sie das. Das ist in der Psychotherapie aber völlig kontraproduktiv, weil Sie ja nicht wissen, was Ihre Irritationen, Sie versuchen ja als Therapeut den Klienten zu irritieren, das heißt aus seinem Konzept zu bringen. Er befindet sich ja in einem Konzept, das Probleme für ihn schafft. Aber Sie können nicht sagen, was Ihre Irritationen auslösen. Nun gehen die jungen Psychotherapeuten, die jetzt gerade in der Ausbildung sind, die machen fast nur noch Theorie, gehen dann nach Manual vor. Da kann man schon dran sehen, das wird nicht funktionieren. Und dann wird den Menschen dann fehlende Krankheitseinsicht, fehlende Mitarbeit vorgeworfen oder eben gleich medikamentöse Therapie vorgeschlagen werden. Wir können es ja in der Medizin beobachten. Es ist ja nicht zufällig, dass man sagt, in Deutschland sind 50-70% aller Rückenoperationen nur noch dem Interesse der Klinik geschuldet und nicht mehr dem medizinischen Sinn. Und in die Richtung bewegt sich Psychotherapie leider Gottes auch.
Also im Grunde sagen Sie ja, statt sich den vagen Dingen der Seele zu widmen, entwickelt sich die Psychotherapie in die entgegengesetzte Richtung.
Genau. Klassifizieren, Schubladendenken, mechanistisches Vorgehen, Qualitätsmanagement. Man betrachtet psychische Gesundheit wie einen Produktionsprozess, so wie man ein Auto produziert oder sonst irgendetwas produziert und das kann nicht funktionieren. Schauen Sie sich nur mal Beziehungen an. Sie können wahrscheinlich, wenn Sie sich entsprechende Mühe geben, hunderttausende verschiedene Beziehungsformen unterscheiden. Jedes Paar organisiert seine Beziehung auf eine ganz eigene Weise. Da können Sie kein Muster mehr drüber legen und sagen, das ist jetzt beziehungsfähig, das ist beziehungsunfähig, derjenige hat da ein Defizit. Diese ganzen Defizitmodelle, die ja aus der Behandlung schwerkranker Menschen kommen, wo sie ja noch einen Sinn ergeben, die werden jetzt auf normale Menschen gelegt und sagt man, ja, du hast da ein Defizit und da müssen wir dran arbeiten und wir kriegen dich schon hin. Also als wenn die Psyche irgendwie so ein Fachwerkhaus ist, wo man ein paar Balken rausnehmen muss, ein paar neue einziehen muss und dann ist alles wieder in Ordnung.
Und es hat ja vielleicht noch was, dass die Psyche eigentlich als krank deklariert sein muss, sonst bekommt sie keine Therapie oder zumindest nicht von der Krankenkasse bezahlt.
Damit sie überhaupt behandelt werden kann, muss derjenige zuerst für krank erklärt werden. Sie glauben gar nicht, wie vielen Therapeuten das auf den Nerv geht und die davon gequält sind. Aber sie haben gar keine andere Möglichkeit, weil die Abrechnung darüber läuft.
Also in der Psychotherapie geht es darum, zu begleiten und nicht zu behandeln wie in der Medizin. Ein weiterer Punkt, und wir sprachen ja schon davon, sind diese vielen Diagnosen, die da so in den Manuals auftauchen und bestimmte Ziffern bekommen und auch entsprechend dann abgerechnet werden nachher vom Psychotherapeuten oder Psychiater. Das ist das eine. Aber diese ganzen Diagnosen, die gab es ja auch schon, kann man in Ihrem Buch lesen, in den 80er Jahren. Da war schon die Rede von all den Süchten, sei es Spielsucht, Liebessucht, Arbeitssucht und so weiter. Heute haben wir eben noch mehr. Sie haben schon davon gesprochen, so eine Art Launenfehlregulationsstörung ist auch schon in den Manuals.
Eine Inflation.
Und dann zeigen Sie ja auch unter anderem auch an dem Schweizer Psychotherapeut Klaus Heer, wie diese Dinge auch jeweils von der Zeit abhängig sind. Also, dass der sich selber mal korrigiert hat öffentlich, dass er noch vor so und so vielen Jahren fand, dass wenn die Sexualität, das Begehren nicht mehr so entsprechend da ist, dann hätte das auch einen Krankheitswert. Und das würde er heute nicht mehr so sehen.
Dafür gibt es ja dann auch Ziffern. Ja? Also zum Beispiel, wenn das sexuelle Begehren nicht dem üblichen Maß entspricht. So ungefähr lautet dann so eine Ziffer. Aber bitteschön, was ist denn das übliche Maß für ein sexuelles Begehren? Das hängt doch von der Beziehung ab und von der individuellen Verfassung. Da können Sie keinen Leisten drauflegen. Was aber schon passiert ist, dass mir zum Beispiel eine Frau geschrieben hat, sie war bei einer Psychotherapeutin, die hat ein Interview mit ihr gemacht, hat gefragt, wie oft schlafen Sie denn mit Ihrem Mann? Die sagt, seit 2 Jahren gar nicht. Und die Psychotherapeutin schlägt die Hände über den Kopf zusammen. Die, um Gottes Willen, da müssen wir aber was machen. Na, so kann man sich auch Kunden suchen. Die Frau hat nicht darunter gelitten, dass sie keine Sexualität mit ihrem Mann hatte. Aber danach haben sich sie und ihr Mann krank gefühlt.
Gut, also, das sind so normative Vorstellungen, wie viel das jetzt sein müsste und so weiter. Es gibt noch etwas anderes, was ich noch spannend fand beim Lesen Ihres Buches, dass Sie nämlich da Verschiedenes gegeneinander gestellt haben. Also zum Beispiel Spielsüchtige gelten in der westlichen Kultur als krank, Geldsüchtige wurden lange als Vorbilder angesehen. Messi ist krank, der hortende Kunstsammler ist ein feinsinniger Kenner. Dem permanenten Dieb werde eine antisoziale Persönlichkeitsstörung attestiert, wer mit Weizen spekuliert und Hungertode verschulde oder an der Börse andere in den Ruin treibe, gelte als geschäftstüchtig.
In dem Augenblick, als die Weltgesundheitsorganisation sich dafür entschlossen hat, Homosexuelle aus dem Diagnosemanual rauszunehmen, waren plötzlich Millionen Menschen gesund. Genauso kann man es aber auch umgekehrt machen. Man sieht auch, wie interessen- und gesellschaftsabhängig das Ganze ist. Was in unserer Gesellschaft vielleicht als normal gilt, gilt in einem anderen Land als schwere psychische Verfehlung. Insofern kann man nicht einfach sagen, die Psyche ist so, die muss so und so sein, sonst ist sie krank oder gestört. Das ist ein Modelldenken und das funktioniert in der individualisierten Welt nicht mehr. Man wird den Menschen dadurch nicht mehr gerecht.
Würden Sie denn bezweifeln, Michael Mari, dass es keinerlei Rüstzeug bedarf, um einen Menschen jetzt in Ihrem Sinn psychotherapeutisch zu begleiten?
Nein, nein, es ist eine Kunst und ein Handwerk. Ja? Und natürlich gehört auch eine Ausbildung dazu. Nur durch diese staatliche Reglementierung passiert ja eigentlich genau das Gegenteil. Wir erleben ja gerade das Ende der Methodenvielfalt. Die ganze Psychotherapie kommt ja aus dem außeruniversitären und außerstaatlichen Bereich. Hat sich dann sehr vielfältig entwickelt in Dutzende verschiedene Methoden. Noch in den 70er, 80er Jahren gab es die alle noch. Also wir erleben das Ende der Methodenvielfalt. Es kann gut sein, dass in 10 Jahren nur noch eine einzige, nämlich die Verhaltenstherapie, da ist. Die können sich dann zurücklehnen, müssen sich eigentlich nicht mehr groß weiterentwickeln, also ja keine Konkurrenz zu befürchten.
Es ist natürlich dahinter auch die Idee, dass man irgendwie Psychotherapie auch kontrollieren kann, dass man kontrollieren kann, ob sie hilft oder ob sie nicht hilft. Und deshalb schematisiert man, macht Klassifikation, macht Effizienzstudien. Selbst die Psychoanalyse hat sich ja jetzt seit geraumer Zeit bemüht, nachzuweisen, dass ihre langwierige Methode wirksam ist und auch gefunden, wir können uns da nicht länger fein raushalten, sonst haben wir keine Chance mehr.
Schauen Sie doch mal. Ja, genau. Das ist doch nur der Zwang zur Darstellung. Das heißt, die müssen sich wissenschaftlich gebärden, die müssen Studien produzieren, aber jede Studie können sie auf ein Dutzend verschiedene Weisen interpretieren. Man muss einfach dran denken, dass Psychotherapie ein Bereich ist, in dem hier und da Wissenschaft vorkommt, aber sie ist nicht wissenschaftlich, weil man diese Unterscheidung wahr und nicht wahr dort nicht treffen kann. Auf jeden Fall nicht sinnvoll.
Wenn man Ihnen jetzt zuhört, Michael Mari, kann man sich ja auch so denken, eigentlich sind wir viel weniger gestört in unserer Gesellschaft, als uns die Psychotherapeuten glauben lassen. Wenn ich an diesem oder jenem leide, irgendwo drückt mich der Schuh sonst in der Partnerschaft oder wo auch immer, eigentlich ist das normal und damit muss sie ja irgendwie zurechtkommen.
Naja, die Regulation, die Richtungsfindung im Leben geschieht über Probleme. Und deshalb ist ein Problem nicht irgendetwas Furchtbares, was man wegmachen muss, sondern es ist die Aufforderung, sich zu verändern. Und wenn man so an Probleme reingeht, dann haben sie überhaupt gar keinen Krankheitswert mehr. Zumindest nicht die im Graubereich, also die, unter denen die allermeisten Menschen dann leiden in ihrem Leben. Dann ist eine Krise etwas ganz Normales. Und Krise heißt ja auch Wandel. Das heißt, eine Krise ist ein Wandlungspunkt. Es muss anders weitergehen. Man ist mit dem Konzept, nach dem man gelebt hat, in eine Sackgasse geraten. Jetzt muss man sich anders orientieren. Es ist was ganz Normales, es ist nichts Krankes.
Also im Grunde genommen, wenn Sie das so beschreiben, auch finden, je mehr sich die Psychotherapie schematisieren lässt, auch unter staatliche Aufsicht begibt und so weiter, desto mehr geht es mit ihr ja bergab. Umgekehrt soll sie sich dann wieder emanzipieren und sich aus all dem rauslösen.
Man muss einfach aufhören damit, die Patienten zu entmachten. Und das ist leider in der Medizin ja schon zum Großteil geschehen. Und in der Psychotherapie passiert es auch. Ich bin durchaus der Meinung, dass es keine wissenschaftlichen Studien bedarf, um die Wirksamkeit von Methoden nachzuweisen. Man kann einfach die Klienten fragen, was hilft euch nicht. Und wenn man dann noch einen Schritt weiter geht und sagt, außer wenn es sich um eine ganz schwere psychische Störung handelt, verlangen wir vielleicht sogar eine finanzielle Selbstbeteiligung an dem Ganzen, dann übernehmen die Leute auch dann Verantwortung dafür und suchen schon die Therapeuten aus, die ihnen hilfreich sind. Man muss ihnen dann nicht unbedingt vorsetzen. Man kann dann mehr Spielraum zulassen, man kann mehr verschiedene Methoden zulassen, weil unterschiedlichen Menschen eben unterschiedliche Methoden helfen und nicht eine, die durch irgendeinen Ausschuss es durchgeschafft hat und weil sie eine gute Verbindung zu Universitäten hat und sich die entsprechenden Studien beschaffen kann.
Michael Mari, da freuen sich sicher die Krankenkassen, wenn Sie sagen, die Leute sollen das selber bezahlen.
Nee, ich habe nicht gesagt, sie sollen es selber bezahlen. Ich habe gesagt, man kann über Beteiligungsmodelle nachdenken oder man kann zum Beispiel über Rückerstattung nachdenken, dass man sagt, ein bestimmter Prozentsatz des Geldes, das ausgegeben werden kann, steht für Psychotherapie zur Verfügung. Wer das nicht in Anspruch nimmt, der kriegt eine Erstattung am Ende des Jahres. So bringt man die Selbstverantwortung wieder ran. Und wer dann ein schwerwiegendes Problem hat, der geht selbstverständlich dann noch zum Therapeuten und holt sich Hilfe.
Wir reden ja die ganze Zeit über den Graubereich, also nicht jetzt ganz schwer krank. Mhm. Und Sie finden ja, in diesem Graubereich werde wirklich Schindluder getrieben. Ein Punkt ist ja da wahrscheinlich auch noch, dass wenn ein Mensch leidet und sagt, ich leide, ich bedarf der Hilfe, dann haben wir ja bisher immer gefunden, das sei eigentlich auch der Ausgangspunkt, sich therapeutische Hilfe zu suchen. Wenn Sie das alles so beschreiben, können wir auch den Eindruck haben, dass man schon fast suggeriert bekommt, man hätte zu leiden und würde dann vielleicht vorschnell in eine therapeutische Situation rennen.
Ja, das ist ein Fall. Wenn Sie zum Beispiel sagen, die durchschnittliche Trauerzeit soll 14 Tage betragen, wer länger als 14 Tage trauert, braucht eine psychotherapeutische Begleitung, dann können Sie ja schon mal 3/4 aller Menschen, die einen schweren Schicksalsschlag erleben oder vielleicht sogar noch mehr, 95%, einfach zum Therapeuten schicken. Weil wer trauert denn, wenn er was Schweres erlebt hat, lediglich 14 Tage? Das macht doch kein Mensch, das ist ja nicht normal. Man kann da nicht sagen, nach 14 Tagen muss die Sache erledigt sein und wenn nicht, dann geben wir ihm eine gute Pille oder setzen ihm einen tiefen Hirnstimulator ein.
Beim tiefen Hirnstimulator haben Sie da in Ihrem Buch als kleine Satire, die aber unter Umständen bald traurige Wirklichkeit werden könnte.
Wählen Sie 0800 555 XYZ. Guten Tag. Hier ist die optimierte psychotherapeutische Hotline Ihrer Krankenkasse. Wenn Sie bereits wissen, was Ihnen fehlt, drücken Sie für die Behandlungshotline die 1. Wenn Sie nicht wissen, was Ihnen fehlt, drücken Sie für die Diagnosehotline die 2. Wenn Sie eine medikamentöse Behandlung wünschen, drücken Sie die 3. Wenn Sie unserem Computer Ihr Herz ausschütten wollen, drücken Sie die 4. Wenn Sie Verhaltensratschläge suchen, drücken Sie für Ängste die 5, für Phobien die 6, für Zwänge die 7, für sexuelle Probleme die 8, für sonstige Probleme die 9. Wenn Sie einen unserer kompetenten Behandler persönlich sprechen wollen, drücken Sie die 10. Pip. Momentan sind alle unsere Behandler im Gespräch. Legen Sie bitte nicht auf. Ihre Wartezeit beträgt voraussichtlich 7 Stunden und 15 Minuten. Pip. Alle Behandler sind beschäftigt. Bitte rufen Sie zu einem späteren Zeitpunkt an. Wir bedanken uns für Ihren Anruf und sind immer für Sie da.
was noch Satire ist, meinen Sie, könnte mal Wirklichkeit werden, wenn man da nicht stoppt?
Man arbeitet doch schon daran, dass es Computerprogramme gibt, die Menschen psychotherapeutisch behandeln. Dann können Sie dann mal den Arzt oder den Therapeuten können Sie ersetzen und können Sie vom Computer sitzen und lösen mit dem Computer Ihre psychischen Probleme. Na, das ist eine schöne neue Welt.
Also was bleibt denn da einem eigentlich zu tun, wenn das alles derartig verkrumpelt ist, so wie Sie es schildern?
Man sollte erstmal ein kritisches Bewusstsein gegenüber dieser Psychotherapie haben. Und es gibt ja ganz viele Menschen, die sich weigern, jetzt überhaupt sich schon die Krankheitsdiagnose geben zu lassen. Die tauchen dann gar nicht mehr in diesem System auf. Die gehen zu kirchlichen Beratungsstellen oder zu offenen Beratungsstellen. Weil sie sagen, ich hatte ein Problem, ja, aber warum muss ich mich deswegen krank erklären lassen? Also es gibt schon ganz viele Menschen, die das System ablehnen. Und da hilft das auch schon nicht mehr. Momentan hilft es in erster Linie, und die Richtung ist klar, den Gruppen, die ein Interesse daran haben. Das sind die Behandler, das sind die Berufsverbände, das sind die Ausbildungsinstitute, das ist nicht zuletzt die Pharmaindustrie, die psychiatrischen Kliniken. Und auch da habe ich ja Interviews geführt und hinter der Hand hörte man ja Dinge, die diese Menschen alle verständlicherweise öffentlich nicht äußern. Und dann hört man dann auch so Sachen wie, ja, wir hatten das Bett noch frei und derjenige wäre gern noch eine Woche da geblieben und da haben wir einfach seine Diagnose verschärft, sonst würde die Krankenkasse ja nicht bezahlen. Der hat aber die Diagnose irgendwo, vielleicht hat er sie bald auf seiner Patientenkarte drauf. Und wenn der Arbeitgeber davon erfährt und so weiter, dann sieht man, welche Folgen das alles haben kann.
Sie zitieren, und damit sind wir auch am Schluss unseres Gesprächs, Michael Mari, in Ihrem Buch Giovanni Maio, Arzt und Philosoph, Inhaber des Lehrstuhls für Medizinethik in Freiburg. Der sagt nämlich:
Solange aber Psychotherapie sich als Hilfe für hilfsbedürftige Menschen versteht, muss sie sich dazu bekennen, dass sie eine Disziplin des Verstehens ist und dabei immer auch eine Kunst bleiben muss. Die Kunst, die nichts anderes bedeutet, dass es letzten Endes nicht nur des Wissens und Könnens bedarf, sondern in gleicher Weise der Ahnung, der Erfahrung, der Intuition, ja gar des eigenen Berührtseins. Diese Aspekte der Psychotherapie dürfen in Zukunft nicht abgeschafft werden, weil ohne diese Aspekte die Psychotherapie eine modularisierte Betriebsanleitung wäre, aber keine Psychotherapie mehr.
Psychotherapie, können Sie auch sagen, ist die Kunst der Sinnfindung. Und dann sitzt Ihnen ein Mensch gegenüber und dann muss neuer Sinn generiert werden. Und das ist ein Prozess, der in der Interaktion mit dem Therapeuten geschieht und nicht aufgrund von Manualen, Computerprogrammen, Tabletten oder sonst etwas. Und mit Krankheit nichts zu tun hat. Wir leben in einer unheimlich fragmentierten Gesellschaft und die Psyche hat sich auf diese Fragmentierung eingestellt. Das heißt, die Psyche ist genauso zersplittert wie die gesellschaftlichen Bereiche, in denen wir leben. Und wenn man in dem einen Bereich als taffer auftreten muss, dann muss man in dem anderen Bereich als liebevoller Vater auftreten, in dem nächsten Bereich als Spekulant, sonst verliert man sein Börsenvermögen und im kirchlichen Bereich vielleicht als Wohltäter. Und das alles und viel, viel mehr an möglichen Identitäten müssen Sie abrufen können. Und dass man sich zwischen diesen Identitäten verheddern und verhaken kann und dann nicht mehr weiterkommt, das ist ganz normal. Dann braucht es die Begleitung eines Menschen, der Dinge beobachten kann, die man selber nicht mehr beobachtet. Und das ist die hohe therapeutische Kunst. Man sagt, ich als Therapeut, als Begleiter, stelle dir meine Beobachtung zur Verfügung und vielleicht fallen mir Dinge auf, die dir noch nicht aufgefallen sind. Und in dem Augenblick, wo das mehr ins Bewusstsein rückt, also vom Unbewussten könnte man sagen, ins Bewusstsein rückt, dann tauchen auch neue Sinngebungen auf und Möglichkeiten, mit den Lagen und Situationen umzugehen. Aber das ist nichts, was man schematisch vorgeben kann, wie das funktioniert. Das muss in jedem Einzelfall herausgefunden werden.
Michael Mari, Autor des Buchs Ab auf die Couch. Erschienen im Blessing Verlag, war zu Gast in Kontext bei Angelika Schett.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.